Ja, das heutige Thema, oder wir steigen jetzt in eine Predigtreihe ein. Das sind die 5 Solas, die im Seniorenkreis waren. Die sind jetzt schon voll fit, ihr wisst, was die sind. Und das erste Sola, was wir uns angucken werden, das... Zurück, schnell, schnell. So, ich hoffe, ihr habt euch nichts gemerkt, ich wollte einen kleinen Quiz machen. Ist das Sola Scriptura, also allein die Schrift. Und wisst ihr, ich kann das jetzt heute Morgen nicht so predigen, so wie hier das mit der Gestaltung ist. Ich muss da erstmal umgestalten. Moment. Da fehlt nämlich was. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Ich muss was aufbauen. Ja. Ich kann doch nicht über die Schrift predigen, wenn die Schrift nicht da vorne rumsteht. So. So. Meistens steht vorne dann so das ältere Bibel mit Frakturschrift. Ich stehe mir noch vor, wenn wir über die Heilige Schrift reden, über die Schrift allein, dann ist das auch schön, wenn wir hier vorne eine Bibel haben. Gut, ich bete mit uns. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht und schützt über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Herr Vater, wir werden uns heute ja mit deinem Wort beschäftigen und werden schauen, was eigentlich dein Wort ist, warum das wichtig für uns ist. Und ja, ich bitte dich einfach, dass du ja uns heute auf ganz besondere Art und Weise nochmal neu anrührst, dass du uns eine neue Erkenntnis schenkst, auch über dein Wort, dass du uns bekräftigst darüber, wie wir nachdenken über dein Wort und was wir über dein Wort denken. Ich bitte dich, dass du ja vielleicht falsche Vorstellungen aufdeckst und dass wir sie korrigieren können, Herr. Ich bitte dich, dass du uns das schenkst, was du brauchst, was wir brauchen. Und so bitte ich dich um deinen Segen. Amen. Also wir beschäftigen uns mit diesen 5 Solas der Reformation. Jetzt dürfen alle mal die 5 Solas aufzählen, die nicht im Seniorenkreis waren. Wisst ihr noch, was diese 5 Solas sind? So, ein Sola ist die Schrift allein, das gebe ich schon vor. Kennt ihr die anderen 4? Gratia, Sola Gratia, genau, die Gnade allein. Was haben wir noch? Der Glaube allein, Fide. Christus, Solus Christus. Und das Letzte, es wird immer vergessen, leider. Jetzt dürfen auch die Leute aus dem Seniorenkreis mitmachen. Es wird immer vergessen, das Letzte. Dabei finde ich das Letzte am allerschönsten. Nee, die war schon. Das ist auch schön. Soli Deo. Gloria. Gloria, genau. Kannst du mal umschalten. Gott, allein die Ehre. Das war so schön, heute Morgen, als ich die Leute begrüßt habe am Eingang und ich mal kurz Luft hatte, da war ich mal am Büchertisch und dann habe ich hier diese kleine Gideon-Bibel gesehen. Das ist eine Luther-Bibel von den Gideons, so eine Reformations-Edition, eine Reformations-Edition. Und dann habe ich sie so angeguckt, die sieht auch schön aus, hier mit Goldschnitt und so. Und hinten, innen drin ist auch Goldschnitt, und hinten waren diese 5 Solas drauf. Nicht nur die 4, sondern die 5. Und das hat mich extrem gefreut, dass das drauf ist. Gott allein die Ehre. Und wir werden da ja durchgehen und uns überlegen, ja, was ist denn die Bewandtheit? Warum war es den Reformatoren so wichtig, vor 500 Jahren, warum war es ihnen so wichtig, dass sie gesagt haben, allein die Schrift? Warum war es denn so wichtig, dass sie gesagt haben, allein die Gnade, alleine Christus, allein der Glaube und Gott allein die Ehre? Diese 5 Solas, die betreffen unseren Glauben fundamental. Fundamentalismus kann auch gut sein, wenn damit gut umgegangen wird. Diese fünf Solas betreffen unseren Glauben fundamental. Das sind die Säulen unseres Glaubens. Wenn ihr das richtig habt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Wenn ihr hier, das ist wie so ein Mobile, das hängt dann wie bei der Hanna über dem Bett, so ein Mobile, was da so hängt. Wenn man da an der falschen Seite zu viel zieht oder zu wenig zieht, dann wird das ganze Ding schief. Und deswegen war es den Reformatoren so wichtig, dass man sich da um die Solas, dass die Solas da sind. Und heute wollen wir uns das Sola Scriptura angucken, allein die Schrift. Und wir wollen uns heute mal kurz Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wie eigentlich unser Umgang mit der Bibel ist, was wir über die Bibel denken, weil wie wir über die Bibel denken, bestimmt auch unseren Glauben. Und das ist total wichtig. Vor 500 Jahren gab es auch einen Wahlspruch von den Heiden, von den Nicht-Christen, von den Humanisten. Wisst ihr, was die damals sich auf ihren Fahnen geschrieben haben? Auch so ein lateinischer Begriff. Wo sind die? Wisst ihr das nicht? Nee? Ad fontes, sagt euch das was? Ad fontes. So, wer hat Latein? Abgewählt. Genau. Englischen, ad, heißt also dieses zu, ad fontes, zu den Quellen. Das kennt ihr aber, zu den Quellen, oder? Diesen Wahlspruch. Das war denn damals ganz wichtig gewesen. Die haben gesagt, wir müssen wieder zurück zu den Quellen. Damals gab es so viele Schriften, philosophische Schriften und Philosophen, die nicht gelesen wurden. Es gab sehr viele Bücher über die Schriften der Philosophen. Und die haben gesagt, nee, wir müssen wieder gucken, was steht denn wirklich bei den Philosophen? Was steht denn bei Platon, Aristoteles? Was steht da eigentlich? Und die Theologen, die hat das auch berührt und die haben auch gesagt, ja, es ist wichtig, wieder zu gucken, was die Schrift sagt. Es gibt so viele Bücher über die Schrift, was Thomas von Aquin sagt, was Augustinus geschrieben hat. Also es gab da unheimlich viele Schriften über die Bibel und die haben gesagt, nee, wir müssen gucken, was steht denn wieder wirklich in der Bibel und nicht, was schreiben Leute über die Bibel. Und die Theologen damals, die haben dann gesagt, nee, wir müssen sogar noch in den Urtext reingucken. Da gab es ja damals nur die lateinische Übersetzung, die Vulgata. Und die haben gesagt, ja, schön die Übersetzung, aber wir müssen in den Urtext wieder reingucken, was steht denn da wirklich? Und das war denen damals ganz wichtig. Es war so eine Bewegung, die da war. Und Martin Luther hat sogar gesagt, es ist wichtig, dass das gemeine Volk, so Leute wie ich und du, dass wir auch zu der Quelle kommen, dass wir die Bibel lesen können. Und dann hat er ja auch dann die Bibel übersetzt. In wie vielen Monaten hat er das Neue Testament übersetzt? Drei. Ja, also die Leute im Seniorenkreis sind fit, weil nämlich der Reinhard Henseling da war und der hat die richtig fit gemacht. Der hat da eine halbe Stunde oder 20 Minuten so einen Test gemacht, der war sehr interessant. Genau. Und Martin Luther hat mit so als erstes die Bibel ins Deutsch übersetzt, gab vorher schon ein paar Versuche, aber seine Übersetzung hat halt richtig reingeschlagen. Und heute gibt es bis zu 35 verschiedene Bibelübersetzungen. Und das steigt auch. Ich habe heute eine bayerische Version mal angefangen zu lesen, das war schrecklich, aber das gibt es auch. Für jedes Volk soll ja auch erreicht werden und wenn das den Bayern hilft, ist das gut. Die Bibel ist auch das meistverkaufte Buch oder das meistgedruckte Buch und das finden wir eigentlich in jedem Haushalt, das Buch. Aber leider ist die Bibel halt auch das Buch, was am wenigsten gelesen wird. Was meint ihr denn, wie viele Bücher pro Tag erscheinen? Ganz normale Bücher. Wie viele Neuerscheinungen gibt es pro Tag? Ich habe letztens im Ältestenkreis gelogen. Da habe ich eine falsche Zahl gesagt. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Was meint ihr? Einfach mal eine Zahl. Gib mir eine Zahl. Wer ist für mehr als 50? Ja. Für mehr als 100? Für mehr als 500? Das ist zu viel. Also, so knapp 300 Bücher, Neuerscheinungen. Jeden Tag gibt es in Deutschland 300 neue Bücher, die es vorher nicht gab. Und dann gibt es natürlich noch die Wiederauflagen, die kann man noch dazu rechnen. 300 neue Bücher. Also für jeden gibt es irgendetwas. Und dann gibt es ganz viele Heftchen Und auch in den christlichen Bereich gibt es ganz viele neue Bücher, jetzt nicht so viele. Und dann kann man den ERF hören und es gibt diese Internet-Blog-Beiträge. Also man kann eigentlich ziemlich viel auch wieder über die Bibel lesen heutzutage. Das ist ein Segen und ein Fluch. Und es ist auch gut, dass man so viele Bücher hat, wo man Gedanken von Menschen lesen kann, die was mit Jesus erlebt haben. Aber ich glaube, in unserer heutigen Zeit sind wir nicht so weit weg von der Reformation wie damals Luther. Denn es gibt so zwei Tendenzen in unserer Kultur, auch in unserer Gemeinde, auch bei mir, die nicht so gut sind. Die eine Sache ist, dass die Bibel immer weniger gelesen wird, weil es ja andere Bücher über die Bibel gibt. Es gibt so viele Bücher über die Bibel, wo Leute dann das erklären und Sachen erzählen. Und es gibt so viele Heftchen, dass man eigentlich gar nicht mehr die Bibel lesen braucht. Weil man kann ja auch alles in diesen Heftchen und diesen Büchern nachlesen. Und diese Heftchen und Bücher, die erklären uns dann halt, wie das Gebet funktioniert, wie das funktioniert, wie Segnung funktioniert. Die erklären uns alles. Und wir brauchen gar nicht mehr die Bibel lesen. Und oft wird dann auch seine Hoffnung darin gesetzt, diese Sekundärliteratur auf diese anderen Bücher über die Bibel. Übrigens zählt Losung lesen nicht zum Bibellesen dazu. Und zweitens gibt es so eine Tendenz, und das, da bin ich vielleicht auch dran schuld, oder wir Theologen sind da generell dran schuld, es gibt eine Tendenz, dass die Menschen immer mehr das Gefühl haben, die Bibel nicht zu verstehen. Ich lese die Bibel, ich verstehe sie nicht. Ja, und wenn mir dann irgendwelche Sachen einfallen, dann sind die vielleicht, dann habe ich sie vielleicht falsch verstanden. Und das liegt vielleicht daran, dass so viele ja, Theologen jetzt auch online sind und irgendwelche Podcasts haben und irgendwelche YouTube-Kanäle, wo die dann wirklich erklären, was wirklich in der Bibel steht. Eine Bekannte kam mal, oder ich habe mit einer Bekannten mal drüber gesprochen, die hat gesagt, sie hat die Bibel gelesen und sie hat einfach das Thema Homosexualität interessiert. Wie ist denn das denn jetzt? Und hat das dann gelesen und kam zum Schluss, ja, die Bibel sagt, Homosexualität, ausgelebte Homosexualität ist halt Sünde. So, da kam sie zu dem Schluss und hat sie das nicht losgelassen und dann hat sie sich dann auch schlau gelesen, hat sie irgendwelche Bücher gelesen und dann stand da auch, also hat ein Theologe das dann erklärt, hör mal zu, das ist wirklich so, dass damals, also du musst den Hintergrund wissen, wo Paulus das hier also zur Gemeinde geschrieben hat, zur Homosexualität oder auch im Alten Testament. Und da ging es eigentlich um Kultprostitution und macht dann so eine riesige Blase. Ja, also der hat eine riesige Blase mit Hintergrundwissen gemacht, die ein Normalsterblicher nicht haben kann und hat damit eigentlich gesagt, ja eigentlich, gilt das für uns heute nicht mehr, was Paulus gesagt hat. Das hat Paulus damals in einer bestimmten Situation reingeschrieben und das gilt für uns nicht. Und dann ist sie zum Schluss gekommen und hat gesagt, ja, mir fehlt das ganze Hintergrundwissen und wenn ich die Bibel lese und verstehe was und jemand erklärt mir das dann und dann ist das falsch, was ich verstanden habe, dann brauche ich die Bibel gar nicht mehr lesen. Es lohnt sich ja nicht, die Bibel zu lesen, weil da muss der studiert haben für, da muss der Theologie studiert haben oder muss ein Historiker sein, um die Bibel zu verstehen. Und deswegen liest sie die Bibel nicht oder sieht darin keinen Sinn, sondern liest dann das, was andere, was die Fachmänner, was die Theologen alles über die Bibel schreiben. Sie traut sich nicht mehr dazu, die Bibel zu lesen, weil sie sich einfach inkompetent fühlt. Und das ist vielleicht auch so ein Fehler von uns Theologen und Pastoren, dass wir vielleicht manche Sachen einfach zu kompliziert machen. Und ich finde es tragisch, dass die Bibel immer mehr dazu verkommt, und das liegt auch an diesen Verseinteilungen und Kapiteleinteilungen, dass die Bibel immer mehr dazu verkommt, ein Nachschlagewerk zu werden. Dass man mit der Bibel wie mit einem Duden umgeht. Dass die Bibel auf ein historisches Level reduziert wird. Ja, man muss irgendwie Geschichte studiert haben oder Theologie, um das zu verstehen. Und man will aus der Bibel Informationen rausholen. Aber will die Bibel das wirklich? Ist das so, dass die Bibel ein Buch ist, das voller Informationen ist? Oder was ist die Bibel? Wenn Paulus oder wenn Luther sagt, allein die Schrift ist ihm wichtig, dass die Menschen sich von der Schrift ja berühren lassen. Und was ist die Heilige Schrift eigentlich? Was ist die Bibel? Die Bibel ist doch Wort Gottes und kein Informationsbuch. Ist kein Lexikon. Ist kein Selbsthilfebuch. Das ist das lebendige Wort Gottes. Und wisst ihr was? Gott spricht durch die Bibel zu uns. Wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen, was da steht, da spricht Gott mit uns. Da haben wir Gemeinschaft mit Gott, weil er durch sein Wort zu uns redet. Und es ist nicht irgendwie ein Buch, wo wir einfach Informationen rausholen müssen. Und wenn wir die Bibel lesen, passiert was Übernatürliches. Da passiert was Geistliches. Da kann kein Buch der Welt da mithalten. Und wenn Gott zu uns redet, dann hat das auch Auswirkungen auf uns. Ich glaube, wenn du an die Bibel rangehst und willst Informationen haben und gehst mit der falschen Einstellung an die Bibel, ich glaube, da kann Bibellesen echt langweilig sein. Da ist Bibellesen echt verstaubt. Aber wenn du rangehst an die Bibel und sagst, hier, ich möchte Gott begegnen, ich möchte Gottes Reden hören für mich heute, ich möchte verändert werden, ich möchte berührt werden, ich möchte Gemeinschaft haben mit Gott, ich glaube, was dann würden große Dinge passieren. Lass uns mal schauen, was die Bibel selbst über sich sagt. Und das lesen wir in 2. Timotheus 3, Vers 16, folgende. Da schreibt Paulus an Timotheus: Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Also das Buch ist nicht nur einfach ein Buch, so wie jedes andere im Bücherregal oder sowas. Das ist nicht das gleiche Level, sondern ist was Besonderes. Dieses Buch ist das einzige Buch, was von Gottes Geist eingegeben ist, wo Gottes Geist drin herrscht. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit der Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also der Autor der Heiligen Schrift ist Gottes Geist. Der Geist, der in dir wohnt, ist der Autor der Heiligen Schrift. Gott selbst hat diese Schrift geschrieben, dann kann man natürlich noch überlegen, wie das dann passiert ist. Und in der Bibel steht, Gottes Geist wurde ausgeblasen, so wie bei Adam und Eva, als Gott Adam geschaffen hat, hat er Gott seinen Atem in Adam reingeblasen und hat ihn zum Leben erweckt. Und genau das gleiche Bild wird hier auch gebraucht. Gott spricht seine Worte und haucht diesen Schreiben seinen Geist ein. Sein Geist steht hinter diesem Buchstaben. Da passiert was Übernatürliches. Lest die Bibel nicht wie ein normales Buch. Da passiert was Übernatürliches und habt Erwartung, dass Gott zu euch spricht durch die Bibel. Und durch dieses Leben, wenn der Heilige Geist, ja, das ist wie so eine Verbindung, wenn wir die Bibel lesen, wir haben den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist in der Bibel, ja, und wir lesen das, dann korrespondiert das miteinander. Und dann wird uns der Heilige Geist auch das aufschließen, was wir wissen müssen. Und der Heilige Geist verändert unser Herz und dadurch haben wir Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel ist nicht Gott, ja? Aber der Geist Gottes herrscht in der Bibel und wir können Gemeinschaft haben, auch nochmal mit Gott. Und Gott redet zu uns. Und im Psalm, das sind ja die größtenteils Gebete, und da schreiben die Autoren und besonders David, ja, wie sie diese Gemeinschaft mit der Schrift erleben, wie sie die Gemeinschaft mit Gott dann auch erleben, wenn Gott zu ihnen durch die Schrift spricht. Und denkt daran, die hatten damals nur das Alte Testament und die hatten damals nur diese 5 Bücher Mose. Das ist dieses Buch mit den ganz vielen Toten und Blut bis hier oben hin und diesen ganzen komischen Gesetzen. Und da schreibt David drüber: Dein Wort leuchtet mir, wo ich hingehe. Es ist Licht auf meinen Weg. Und ich habe geschworen und halte mich daran. David schreibt auch: Was du in deinem Wort bezeugst, ist kostbarer Besitz für meine Zeit, für alle Zeit. Es erfüllt mein Herz mit großer Freude. Also der hat die 5 Bücher Mose, wenn wir die durchlesen, ist das ein bisschen trocken. Und David sagt, wenn ich das lese, da freue ich mich. Da kriege ich dieses komische Kribbeln im Bauch. Und das ist total schön, weil ich mit deinem Wort zusammen bin und das ist von deinem Geist inspiriert. Und ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deiner Bestimmung richten. Mich begeistert diese Begeisterung von David über die Schrift. Und deswegen ist auch der Nutzen groß, so steht es hier, wenn wir uns mit Gottes Schrift, mit Gottes Geist, mit der Schrift auseinandersetzen und sie lesen. Klar, wenn Gott zu uns spricht, sollten wir zuhören und dann lohnt es sich auch, dann lohnt es sich, die Bibel zu lesen. Habt ihr mal, ich habe vorhin den Psalm 1 vorgelesen und da gibt es eine Verheißung. Wenn du über Gottes Wort nachdenkst, wenn du Gottes Wort liest, wenn du deine Nase in die Bibel steckst, wenn du dich damit beschäftigst, wisst ihr, was da für eine Verheißung hinter war? Im Psalm 1, wisst ihr das noch? Und was er tut, das wird gelingen. Ja, das sind ganz viele Verheißungen in der Schrift. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dass da auch eine Verheißung drin ist, da steckt auch ein Segen hinter. Da sind Versprechen dran geknüpft, wenn wir uns mit Gottes Wort verbinden. Paulus schreibt auch, die Bibel unterrichtet uns in Wahrheit. Willst du wissen, was wahr ist in dieser Welt, was wirklich wahr ist? Dann lies die Bibel. Ich bekomme öfters so YouTube-Videos zugeschickt und dann geht es dann da um Verschwörungstheorien. Dann meinen Leute, das wäre für mich ganz wichtig zu wissen, dass Deutschland eigentlich immer noch besetzt ist und wir eigentlich Reichsbürger sind und irgendwie, ich kann meinen Ausweis hier, mein Personalausweis kann ich verbrennen. So, und die sagen, die wirkliche Wahrheit ist eigentlich, Deutschland ist besetzt. Oder die wollen mir die wirkliche Wahrheit von den 11. September damals in den USA erklären, dass eigentlich die US-Regierung das selber in die Luft gejagt hat. Und wisst ihr, die Amerikaner waren auch nie auf dem Mond. Ja? Also es besteht so eine Sehnsucht nach Wahrheit in dieser Welt. Und durch das Internet, die Globalisierung, ist das immer noch viel verschwommener, ja, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und Paulus schreibt, wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, dann lest die Bibel, guckt rein, da steht drin, was wirklich wahr ist. Ich weiß noch, mein Opa auf der Arbeit, zu dem sind die Leute damals immer gekommen, wenn die wissen wollten, was wahr ist, ja, ob irgendwas stimmt. Das fand ich immer ganz lustig. Er war auch immer der, der von Jesus erzählt hat und der wirklich seine Nase auch in die Bibel gesteckt hat. Und wenn die irgendwas wissen wollten auf der Arbeit, die anderen müssen anscheinend gelogen haben oder haben geflaxt. Mein Opa hat immer die Wahrheit erzählt. Das war ihm ganz wichtig. Aber wenn ihr wissen wollt, was wirklich wahr ist, was wirklich in der Welt kaputt ist und was wirklich los ist, das erklärt euch die Bibel. Ja? Die Bibel sagt uns, dass es wahr ist, dass es einen Gott gibt. Die Welt sagt, nö. Die Bibel sagt, ja, es gibt einen Gott. Und die Bibel sagt, es gibt diesen Gott, der hat euch lieb, der hat dich lieb. Das ist kein böser Gott, der dich einfach nur platt machen will, sondern es ist ein Gott, der dich lieb hat. Und der hat dich so lieb, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat auf diese Erde, und das lesen wir, dass das die Wahrheit ist in der Bibel, dass der Gott seinen Sohn gesandt hat auf die Erde, um das Leben zu leben, was du nicht leben konntest, und den Tod zu sterben, den du eigentlich verdient hast. Und die Bibel sagt, es ist wahr, dass dieser Gottmensch, ja, der für deine Sünden gestorben ist, am dritten Tag wieder auferweckt wurde von den Toten und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Und die Bibel sagt, es ist wahr, dass dieser Jesus eines Tages wiederkommen wird, um seine Gemeinde zu holen, um Gericht zu halten, um Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen, da wo Ungerechtigkeit herrscht. Und die Bibel sagt, es ist wahr, dass wir, wenn wir vorher sterben, bevor Jesus wiederkommt, dass wir bei dem Herrn Jesus sind und dass wir eines Tages von den Toten auferstanden werden, so wie Jesus auch. Und es erkennen nur die Leute diese Wahrheit in der Bibel, die auch den Heiligen Geist haben. Die Bibel sagt uns, was die Wahrheit ist. Die Bibel deckt Schuld aus, so sagt Paulus. Die Bibel überführt uns und zeigt uns auch durch die Gesetze, ja, die 10 Gebote, die zeigt uns hier, wenn wir sündig sind und hilft uns dabei, dass wir uns wieder zu Gott wenden können. Die Bibel zeigt uns auf, dass wir Sünder sind und Vergebung brauchen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum viele die Bibel nicht lesen, weil es ist klar, wenn man liest und hört, dass man vielleicht Sünder ist oder dass das verboten ist oder Jesus sagt, hier, mach das besser nicht, ich habe einen anderen Plan für dein Leben, dann liest man es vielleicht nicht so gerne. Aber die Bibel deckt diese Schuld aus und immer wenn wir diese Schuld uns vor Augen geführt bekommen, haben wir auch die Chance, Vergebung dazu zu erfahren und zurückzukehren zu Gott. Denn die Bibel bringt uns wieder auf den richtigen Weg, Korrektur. Die Bibel zeigt uns alternative Handlungsweisen, so wie in Epheser 5, Vers 18. Vielleicht auch interessant für dieses Männerwochenende. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zum zügellosen Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Die Bibel zeigt uns auch Alternativen auf. Die Bibel erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Wer von euch möchte von mir erzogen werden? Keiner. Ist nicht einer da wenigstens? Nee. Also keiner von uns möchte eigentlich gerne erzogen werden. Kinder wehren sich dagegen. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Oder selber ein Kind war. Wir wehren uns dagegen. Aber der Erziehungsaspekt, den auch die Bibel hat, ist der Aspekt mit den größten Verheißungen, mit den größten Versprechen, die daran geknüpft sind. Weil Gott sieht in dir sehr viel Potenzial. Der weiß eigentlich, ja, was alles in dir steckt und was alles aus dir werden kann. Und wenn wir unsere Kinder angucken, den Marc zum Beispiel, nehme ich jetzt mal als Beispiel, wer weiß, was alles in dem Marc noch steckt? Das wissen wir noch gar nicht, was aus dem Marc, vielleicht wird er ja irgendwann Bundeskanzler. Ja, oder die Sarah, die wird Bundespräsidentin, die erste. Ne? Wer weiß, was für Potenzial in unseren Kindern steckt? Was für Potenzial, Gott weiß, was für Potenzial in dir steckt. Und deswegen erzieht er uns und korrigiert uns und will helfen, dass das Potenzial in uns wirklich wächst, dass wir diese Person werden, die Gott in uns sieht. Und dafür ist die Schrift da. Und damit erzieht uns Gott auch, weil Gott sieht dieses Potenzial in uns. Und wenn wir die Bibel lesen und uns erziehen lassen von Gott und uns verändern lassen, dann können wir nach unserem Potenzial leben. Da kann sich dieses Potenzial entfalten. Wenn wir die Bibel nicht lesen und ziehen unser eigenes Ding durch, dann werfen wir ganz viel Potenzial in die Mülltonne. Da werden ganz wenig Leute verändert. Da passiert wenig Entwicklung. Da haben wir emotional unreife Menschen hier auf der Bank sitzen oder auf den Stühlen. Aber wenn wir die Bibel lesen, unsere Nase reinstecken, uns von Gott erziehen lassen, und ich denke mal, wenn man sich von Gott erziehen lässt, ist das schon, also besseren Erzieher gibt es gar nicht. Ja? Dann wird so viel Potenzial entfaltet werden hier in dieser Gemeinde, hier im Dorf, im Land Dillkreis. Gott formt uns und Gott verändert uns. Ich bin echt gespannt, wenn wir das wirklich mal machen. Unsere Nase in die Bibel stecken und uns von Gott erziehen lassen und verändern lassen, was hier alles passiert. So ist also der, der Gott gehört und ihn dient, mit Hilfe der Schrift von allen, das habe ich eben, Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Paulus sagt, mit der Bibel hast du alles, was du brauchst, um ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Die Bibel beantwortet nicht alle Fragen direkt, aber sie zeigt uns Prinzipien auf und zeigt uns auf, wie Gott über uns denkt, wie Gott über die Menschen denkt und zeigt uns auf, wie wir dieses Leben leben können und wie wir diese Fragen beantworten können, die vielleicht nicht in der Bibel beantwortet werden, nach Gottes Willen. Alles, was wir uns für unser Leben brauchen, steht in der Schrift eingeschlossen und das ist auch das Wichtigste, der Weg, wie wir erlöst werden, wie wir gerettet werden. Das hat übrigens Martin Luther auch gesagt, als er im Reichstag in Worms stand. Wisst ihr noch, was der gesagt hat? Hier stehe ich nun und kann nicht anders, denn mein Gewissen, das ist mal frei übersetzt oder frei nacherzählt, dass mein Gewissen ist an der Heiligen Schrift gebunden. Der hat sich vollkommen von der Schrift leiten lassen und hat gesagt, hier, ich habe die Bibel gelesen und mein Gewissen binde ich an die Bibel. Nicht an irgendwelche anderen Schriften, nicht an irgendwelchen Büchern von irgendwelchen tollen Theologen, weil das sind alles nur Menschen, die können irren. Aber mein Gewissen binde ich an Gottes Wort. Das, was Gott sagt, da bin ich mein Gewissen dran. Und zur Not sterbe ich auch dafür. Wenn du jetzt heute hier rausgehst, ja, das Allerwichtigste für mich ist, dass du weißt, die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn du sie liest, da passiert was Übernatürliches. Die Bibel ist kein Nachschlagewerk, sondern du hast Gemeinschaft mit Gott, mit Gottes Wort, wenn du die Bibel liest. Und das wünsche ich uns einfach, dass wir das wirklich erfahren und dass wir diese freudigen Grummelgefühle im Bauch kriegen, wenn wir die Bibel lesen. Ich habe jetzt einen Spruch gelesen, guck mal, ob ich ihn noch zusammenkriege, den fand ich jetzt so toll. Da hat ein Vater zu seinem Sohn geschrieben, als er ihm die Bibel geschenkt hat. Ich habe heute mit Hannelore vorhin darüber gesprochen. Da hat der Vater da so eine Widmung reingeschrieben in die Bibel vorne auf der ersten Seite. Lies die Bibel und sie wird dich von der Sünde fernhalten. Die Sünde aber wird dich vom Bibellesen fernhalten. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu wissen. Denn da gibt es jemanden, der will nicht, dass du Bibel liest. Ja. Ich möchte mit uns beten. Wie lieb habe ich doch dein Gesetz. Den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, altgewordene Menschen, denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Von jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, um deinen Wort zu befolgen. Von deinen Rechtsbestimmungen weiche ich nicht ab, denn du selbst hast mich darin unterwiesen. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreunden. Ja, sie sind süßer noch als Honig. Ja, Vater, ich bitte dich, dass wir ja ein tiefes, unendlich tiefes Verlangen haben nach deinen Reden, nach Gottes Wort. Und dass wir uns allein von der Schrift bestimmen lassen. Du siehst, es gibt so viele, ja auch tolle Bücher, die uns echt helfen, auch im Glauben zu wachsen. Und du siehst, wie sehr wir da auch zu neigen, uns ja an Heftchen zu orientieren und an irgendwelchen anderen Büchern zu orientieren und lesen die Bibel kaum nur noch, weil wir vielleicht auch das Gefühl haben, das nicht zu verstehen. Ich bitte, schenk du uns eine ja, neue, frische Liebe für dein Wort. Und schenk du uns ja Klarheit, dass wir einfach dein Reden in der Schrift hören, dass wir ja auch verstehen, was da drin steht. So kompliziert ist es gar nicht. Und ich bitte dich, dass du uns dadurch begegnest und uns berührst, dass du uns veränderst, ja, dass du uns erziehst, dass wir ja diese Person werden können, die du, ja, die du in deinem Kopf schon hast, dass du ja, uns so veränderst, dass wir ja wirklich reifen, dass wir zu reifen Christen und Christinnen werden. Du siehst, wie groß diese Not auch heutzutage ist und ja, diese Not, dass wir ja orientierungslos werden in unserer Gesellschaft. Es gibt so viele Wahrheiten und eine ja, Wahrheit ist, dass es keine Wahrheiten mehr gibt in unserer Generation. Herr, schenke du uns doch ja, durch dein Wort Orientierung für unser Leben, für das Leben unserer Kinder und auch für unsere Gesellschaft, Herr. Und da bitte ich darum, dass du uns das ja schenkst. Amen.